Momentan ist irgendwie der Wurm drin. Teams hat jetzt die Aufnahme so dermaßen schlecht gespeichert, dass es am Anfang ziemlich mies ist, die Qualität. Und das ist wahrscheinlich noch gut ausgedrückt, weil teilweise ganze Stellen rausgefallen sind. Die habe ich jetzt versucht, zumindest meinen Teil einigermaßen nachzusprechen. Aber es wird im Laufe des Gesprächs besser und hier und da fehlt aber trotzdem noch mal so ein paar Sekunden. Also ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran. Ich habe es einigermaßen versucht, brauchbar zu machen, aber neu aufnehmen ging leider auch nicht, wie man vielleicht an meiner Stimme ein bisschen hört. Ich bin erkältet und schaff's jetzt nicht noch mal 40 Minuten durchzureden und eine Folge komplett aufzunehmen. Daher, ja, mutig euch heute diese schlechte Qualität zu und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, weil Tobias ist einfach ein super Typ, super spannende Folge, was er da so aus Rechenzentren erzählt. Also bleibt dran und hört's euch an. Dann viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles auf Sicher. Sicherheitstechnik für dein Unternehmen. Mein Name ist Dennis und heute freue ich mich, mal wieder meinen BNI-Unternehmerkollegen Tobias Butzkis begrüßen zu dürfen. Er war in Folge 10 schon mal dabei. Das ist jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Zeit lang her. Und da haben wir uns über die Vorteile und die Besonderheiten von Clouds und Dienstleistungen und natürlich auch die Lösungen, die darin gehostet werden, unterhalten. Heute geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung. Aber das möchte ich jetzt noch nicht ganz vorwegnehmen, sondern erstmal dir die Möglichkeit geben, lieber Tobias, dich kurz vorzustellen und natürlich auch erstmal ein herzlich willkommen zurück.
Ja, genau. Vielen Dank. Ist jetzt auch schon wieder ein ganzes Weilchen her. Ja, cool, dass ich wieder hier sein darf. Danke dir.
1,5 Jahre habe ich gerade eben nachgeguckt. Das ging dann doch schnell rum. Und du hast ja mit deinen zwei Freunden die Firma Froxlor gegründet und bist da mittlerweile auch ja, im Aufbau ein ganzes Stück weiter vorangekommen, als es noch vor 1,5 Jahren der Fall war. Und ihr bietet im Prinzip Cloud-Dienstleistungen an und habt sogar eine eigene Software dafür.
Und ja, wenn du magst, du kannst das ein bisschen besser beschreiben als ich, dann erzähl doch mal den Zuhörern, was du für eine Dienstleistung anbietest und was für Probleme du lösen kannst.
Genau, also Cloud-Dienste ist richtig. Wir sind allerdings spezieller gesagt Managed. Das heißt, wir stellen Infrastruktur für unsere Kunden zur Verfügung und managen diese so tief der Kunde irgendwie möchte. Ja, das heißt, wir können sehr tief in die Applikationen, Anwendungen reingehen, um dafür Updates zum Monitoring zu sorgen, dass eben auch die Anwendungen unserer Kunden möglichst zu 100%. Und wir unterscheiden uns ein bisschen dadurch, dass uns die Hardware und die Infrastruktur komplett selber gehört, auf der wir aufbauen. Wir verwalten sie als Team komplett eigenständig, verlassen uns also eher weniger auf Drittanbieter. Und eben auch durch den unterschiedlichen Know-how-Stack, den wir haben, können wir eben eine sehr breite Palette an IT-Dienstleistungen und Services bereitstellen, um die Anwendungen unserer Kunden, ja, denen ein gutes Zuhause zu geben. Maßgeblich dafür ist allerdings das Rechenzentrum, in dem wir stehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ein bisschen das Thema, über das es weitergehen soll. Es ist das Thema Rechenzentren und deren Sicherheit. Und warum ist das überhaupt eigentlich so wichtig? Und warum sind diese Gebäude so krass abgesichert?
Ja, manchmal, wenn man fährt, könnte man erstmal meinen, das ist eine Bank, eine Botschaft oder irgendwas von, ja, also es ist wirklich teilweise absurd, wie das auf den ersten Blick aussieht, was da entsprechend für Sicherungsmaßnahmen sind. Aber bevor wir dazu kommen, weil du sagtest, ihr habt eure eigene Hardware und auch Software und entsprechend managt ihr alles selbst. Das heißt aber, ihr macht jetzt nicht wie viele andere auch, dass ihr jetzt die Amazon Dienstleistungen und Server und so weiter nutzt, sondern das läuft alles bei euch und ihr habt die komplette Kontrolle drüber. Das heißt, auch in Offenbach habt ihr das Rechenzentrum, ne, euch da angemietet. Ja.
Da steht das Ganze. Da ist momentan eine der Locations. Und ja, richtig. Also wir sind für den gesamten Stack verantwortlich. Das gibt es in der Größenordnung, in der wir als Unternehmen und Company unterwegs sind, gar nicht so häufig. Heißt aber allerdings auch, wir können auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden sehr stark eingehen und vor allem auch die Datenschutzanforderungen der Kunden sehr einfach berücksichtigen. Eben genau deswegen. Das heißt, wir wissen zu jeder Zeit, wo die Daten liegen, wer sie in der Hand hatte und verarbeitet hat und was mit den Daten passiert. Und das ist einer der großen Punkte, die momentan medial auch großgetreten oder eben auch besprochen werden, ist, wem kann man denn vertrauen, was passiert in der Abhängigkeit zu ganzen US-Unternehmen. Wir brauchen sie. Wir haben in Europa keine Alternative dazu. Die Hyperscaler, die Großen dieser Welt, die, wenn man ein großes Unternehmen zu führen und zu managen hat, was weltweit agiert, dann kommen wir ohne diese Konzerne gar nicht aus. Aber die kleineren mittelständlerischen Unternehmen hier in Deutschland, die vielleicht eine qualitativ hochwertige Software anbieten oder eben auch die für ihre Kunden oder sich Portale betreiben für zum Kundenmanagement, zum Datei oder aber auch Informationsmanagement, das sind Sachen, die sind wirklich wichtig für Unternehmen, für ihre Prozesse. Das sind Daten, die will man eigentlich nicht jedem anvertrauen. Und wenn man sagt, okay, wir vertrauen aber der Foxlaw und den Leuten, die unsere Daten da handhaben, dann ist das ein Vertrauensbeweis, mit dem wir sehr vorsichtig umgehen und dafür zu sorgen, dass die Daten unserer Kunden auch wirklich sicher sind.
Wer dafür ist denn ein typischer Kunde von euch? Also irgendwie so eine Branche oder was für Dienstleistungen und Software wird dann bei euch gehostet? Nur damit wo jetzt noch nicht so im Cloud-Thema drin sind und Thema Rechenzentren, einfach mal wissen, was denn da so abgeht.
Also die Breitbande an, Branchen sind relativ groß und auch das, was groß wird. Das, was wir hauptsächlich betreiben, sind aktuelle Webseiten und Webshops von Kunden. Das heißt, Webauftritte, die natürlich verschiedenste Zwecke erfüllen. Das eine können sein, dass zum Beispiel Mitgliederanträge für Krankenkassen ist eine Webseite, die besonders wichtig auch ist, weil es da halt darum geht, dass neue Mitglieder kommen. Ja, das wird online und digital alles bei denen eingestreut. Und das ist zum Beispiel eine Webseite, die denen besonders wichtig ist. Ja, wenn jetzt auch zum Beispiel Newsletter verschickt werden, da Links drauf, Werbeaktionen gefahren werden, dann muss diese Seite erreichbar sein. Deswegen vertrauen die dann nicht einfach irgendjemanden, sondern sie vertrauen uns damit, dass wir dafür sorgen, dass das ständig erreichbar ist und dass die ständig neue Mitglieder bekommen dadurch. Das andere ist zum Beispiel eine Konsolidierung von vielen unterschiedlichen Webseiten. Wir haben einen Finanzdienstleister bei uns als Kunden, die haben 131 unterschiedliche Domains. Da liegen zig unterschiedliche Webseiten hinten dran. Das haben wir dieses Jahr zum Beispiel komplett konsolidiert, haben massive Kosten eingespart, weil sie vorher sehr verteilt waren und dadurch, dass das historisch gewachsen war, auch auf unterschiedlichen Plattformen waren, die sie nur immer zum Teil ausgenutzt haben. Ja, es war sehr abteilungsverteilt oder abteilungsspezifisch. Das andere, also das heißt, das sind so Konzernkunden, Großkunden, die einfach jemanden brauchen, den sie als externe IT-Abteilung irgendwo immer ständig ansprechen können. Die einen Überblick über ihre Projekte und ihr Management haben und die deren Sinn denken. Das ist doch das. Wir denken auch, ihr braucht jetzt keinen extra Server dafür. Wir können das auf einer der bestehenden Infrastrukturen abbilden, die ihr habt. Oder es gibt vielleicht Sachen, die da sagen, okay, die müssten wir sogar wirklich separieren. Das heißt, Webseiten, das sind Webportale, das sind Dateimanagementsysteme zum Ablegen von Verträgen oder von Notfallplänen oder irgendwelche Großmengen an Dateien, die abgelegt werden müssen. Da stellen wir Software für bereit, die das gut kann. Oder was momentan relativ häufig anfällt, ist Softwareunternehmen. Das heißt, du bist ein Unternehmer, der hat eine bestimmte Software entwickelt und der möchte diese nun als Cloud-Software zur Verfügung stellen. Das heißt, dass die einfach nur aus dem Web heraus erreichbar und genutzt werden kann. Ich glaube, wir benutzen das tagtäglich alle.
Wahrscheinlich, ja. Man kommt ja gar nicht mit drin rum. Ja.
Irgendwelche Web-Anwendungen, das sind teilweise auch einfach Apps, die wir auf dem Handy oder Smartphone haben, die wir verwenden, das sind am Ende auch Webportale. Und so Sachen müssen auch in irgendeiner Cloud gehostet werden und idealerweise bei uns.
Ja, du hast auch die Online-Shops kurz angesprochen. Es gibt ja auch, das ist ja auch ein kritischer Punkt für Unternehmen, die vielleicht einen großen Umsatz über Online-Shops machen. Und wenn die Webseite dann da mal nicht erreichbar ist, ein paar Stunden, einen Tag oder vielleicht sogar mehrere Tage, dann geht da ja richtig Umsatz und ja, Geld verloren. Und das sollte im Idealfall nicht passieren. Und dafür habt ihr halt eben ja zuverlässige Hard- und auch Software und ihr seid selber ja auch sehr fit und direkte Ansprechpartner. Das heißt, ihr kümmert euch auch um solche Themen.
Ja, in den Shops, es geht schnell und viel Geld verloren, aber auch zum Beispiel bei so einem Softwareunternehmen, der jetzt eine App entwickelt hat für ein Unternehmen, wenn es da irgendwie Lizenzen verkauft wurden. So, das heißt, wenn du ein Benutzer von so einer Software bist, die, wo du jetzt, keine Ahnung, 25 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat für bezahlst, dann erwartest du ja auch, dass diese funktioniert und erreichbar ist. Und wenn die ein paar Stunden nicht geht, dann ist die Reputation dieses Unternehmens relativ schnell kaputt.
Das wird ja dann auch ganz schnell überall bei Google-Bewertungen und sonstigen Portalen wird ja dann darauf auch hingewiesen, dass es eben nicht funktioniert.
Ja, und man wünscht dir
passen, ja.
Wünscht dir jemanden, wenn es dann tatsächlich mal so ist, den du richtig schnell erreichen kannst, ohne in irgendeiner Warteschleife rumzuhängen oder der am besten Fall auch auf dich zugeht und sagt, hey, wir haben da gerade ein Thema. Wir müssen da gemeinsam das Problem lösen.
Sehr gut. Das heißt, ich hoffe, wir haben jetzt so einigermaßen umrissen, was ihr für Kunden habt, was ihr da anbieten könnt. Und du hast ja schon, bevor du mit Froxlore gestartet bist oder ihr mit Froxlore gestartet seid, hast du ja auch schon Berührungspunkte grundsätzlich mit IT, klar, aber auch mit Rechenzentren selber gehabt. Du hast mir schon vor längerer Zeit erzählt, dass du selber eins mit mal geplant und dann auch dran mitbauen musstest. Von daher glaube ich, bist du ein sehr guter Ansprechpartner jetzt, was an sich die Sicherheitsvorkehrungen für so Rechenzentren angeht. Und weil du ja natürlich auch regelmäßig an- und ausgehst, um eure Hardware da zu überprüfen. Und ja, lass uns da mal ins Thema reinstarten. Warum, das hast du vorhin selber aufgebracht, kurz die Frage, warum muss denn ein Rechenzentrum überhaupt so extrem abgesichert werden? Und dann nähern wir uns so ein bisschen an die Sicherheitsmechanismen ein bisschen an.
Ein Rechenzentrum ist ja mittlerweile zur, ja, schon sehr kritische Infrastruktur. Ne? Das heißt, wenn wir über Cloud sprechen, dann wird alles von irgendwo halt gespeichert. Cloud-Dienste gibt es ja schon seit Ewigkeit. Das ist einfach nur, dass die Daten nicht mehr bei dir lokal unterm Schreibtisch stehen oder ne, irgendwo bei dir lokal in deinem Büro, sondern dass sie irgendwo ausgelagert sind. Und wenn ich eine so wichtige Sachen auslager, dann muss ich dem auch vertrauen können, dass da niemand irgendwie einfach so dran geht. Viele argumentieren immer damit, naja gut, wenn ich einen Server bei mir zu Hause stehen habe, dann weiß ich, wo er ist und dann weiß ich auch, dass da keiner dran geht. So, du als Alarm-Spezialist im Thema Alarmanlagen weißt genau, okay, das Zuhause ist halt auch einfach nicht so gut abgesichert. Zu Hause kann es mal schnell brennen. Zu Hause kann auch irgendwo mal so nicht werden, oder es kann auch zu Hause einfach jemand einsteigen. Wenn du jetzt keine Alarmanlage von dir hast, dann wird da auch niemand alarmiert oder es kriegt keiner mit. So, und dann ist so ein Server relativ schnell unter den Arm geklemmt, die Festplatten gezogen und du weißt gar nicht, wo sind meine Daten jetzt hin. Dennoch ist es ein schöneres Gefühl, die Sachen neben sich stehen zu haben. Mit dem in die Cloud, dann sehen wir die Daten ja auch gar nicht mehr, wo sie stehen. Und deswegen, damit da eben in diese Daten in einem kontrollierten Umfeld abgelegt werden, hast du ja nicht nur die Hardware-Ausfallthematik, du hast nicht nur die Software-Thematik, die geschützt sein muss für Cyberangriffe, sondern du hast natürlich auch die physische Sicherheit. Und dafür sorgen Rechenzentren. Also Rechenzentren sorgen für die physische Sicherheit deiner Server. Und das fängt in der äußeren Hülle an, dass dann nicht einfach jeder reinmarschieren kann, wie er so gerade möchte. Du willst also relativ strikt kontrollieren, wer geht in diesem Gebäude ein und aus oder wer befindet sich auf dem Gelände. jetzt bei uns auf Platz. Beispiel in dem Rechenzentrum, der mein Zugänge bietet sind, gibt es Schutzzaun um das Gebäude drumherum. Das heißt, fährst auf den Parkplatz und dann stehst erstmal vorm Drehkreuz, klingelst und dann bist du halt einmal schon mal gefragt, so, was hast du überhaupt für eine Berechtigung, gerade hier zu sein?
Da geht's schon los. Also du hast nicht mal einen Ausweis, um selbstständig reinzukommen, sondern du musst klingeln und dann musst du dich ausweisen und dann wirst du erst reingelassen.
Genau. Da gibt's also auch 24/7 jemanden von der Security-Firma da. Die kennen in der Regel auch die, ich sag mal, die regelmäßigen Besucher. Es gibt eigentlich immer wieder die gleichen, die halt regelmäßig da sind. Das sind nicht so viele in der Regel. Aber auch bei den größeren Digital Reality und Co. ist das teilweise dann eben auch genauso. Ne? Es gibt unterschiedlichste Konzepte. Das heißt, jeder handhabt das vielleicht auch ein bisschen anders, bis wohin du ohne Personenkontakt hinkommen kannst. Aber am Ende vereint alle das Gleiche. Irgendwo wirst du dann mal abgefragt werden, wer bist du eigentlich und hast du eine Berechtigung, hier zu sein.
Da wird es ja vermutlich auch verschiedene Sicherheitsrichtlinien oder Zertifizierungen dann geben, je nachdem, was du für Daten entsprechend dann speichern und verwalten darfst. Oder ist das da darf jeder alles?
Nee, die Zertifizierungsbrigade ist relativ groß. Ja, also du kannst alles Mögliche zertifizieren lassen. Da geht es klassisch um, ich sag mal ganz normal, wie gehe ich mit Daten innerhalb des Rechenzentrums um? Das heißt, die Daten der Kunden und so weiter, die Prozesse der Kunden, das sind normale ISO-Zertifizierungen, die jedes Unternehmen im IT-Bereich machen sollte. Es geht aber auch darüber hinaus, die Ausfallsicherheit und die Schutzklassifizierung von Rechenzentren. Rechenzentren wird über Tierklassen geregelt. Der TÜV hat relativ viele Normen und die Regelungen gehen mittlerweile auch sehr stark in die Richtung Nachhaltigkeit. Ja, also es gibt auch Nachhaltigkeitszertifizierungen und Nachweise, die man erbringen kann. Also das Portfolio kann sehr lang werden an Zertifizierungen, die man haben möchte und haben kann und auch vielleicht haben sollte, je nachdem, was man eben für Daten sichert. Jeder hat unterschiedliche Anforderungen. Also zum Beispiel, wenn ich Kreditkartendaten abspeichern möchte, gibt es eine spezielle Zertifizierung, die ich haben muss und die auch die zugrunde liegenden Dienstleister haben müssen. Ne? Sogenannte PCI-DSS-Zertifizierung. Das sind dann unterschiedliche, ne? Da gibt es nochmal unterschiedliche Anforderungen auch an die Serversicherheit, um diese Daten dann zu sichern. Und das wird auch regelmäßig geprüft.
Sowohl physisch als auch virtuell, also dann von allen möglichen Eingangstoren, die so ein Rechenzentrum bietet, also über die Internetleitung ganz plump gesagt und durch die Eingangstür, gibt es dann da verschiedene Sicherungsmaßnahmen.
Genau. So ein Rechenzentrum ist in der Regel aber auch eher weniger für die Internet, also für die Daten, die transportiert werden, verantwortlich. Die machen da ganz klar einen Cut. Für die Daten, die über, also sie können Internetleitungen bereitstellen und Anschlüsse bereitstellen über Carrier, die man halt sich ins Haus holt oder auch intern bereitstellt. Aber in der Regel gibt es wenig Rechenzentren, die auch sagen, okay, ich mache hier Managed Produkte, die größeren schon eher. Man möchte sich von so Themen meistens nochmal distanzieren, damit man eben sagt, okay, ich grab den Leuten, die da ihr Business machen, vielleicht nicht auch noch das Geschäft ab. Und stell das selber bereit. Aber auch da gibt es unterschiedliche Anbieter und Philosophien.
Also ihr seid für eure IT-Sicherheit selber verantwortlich?
Ja.
Was das Zeug drum zu kümmern?
Was über das Internet kommt, dafür sind wir selbst verantwortlich, das abzusichern.
Okay. Ich bin jetzt auch von erstmal ausgegangen, dass es über das Rechenzentrum so eine Art große Firewall gibt, die dann auch da schon mal vorsortiert. Aber ja. Okay.
Es gibt Anbieter, die das bereitstellen. Und ich glaube, mittlerweile hat sich das Mindcubes auch dahin entwickelt, dass sie das haben, könnte ich gar nicht so genau sagen. Aber wir wollen das gar nicht. Ne? Also wir wollen die Kontrolle selbst über unsere eigenen Firewalls haben. Wir möchten den kompletten Traffic selber kontrollieren können, der da rein und raus geht. Um da eben auch maximal zusichern zu können, dass da nichts vorher weggefiltert wird oder so. Aber ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen für das, was halt erstmal reinkommt über die Leitungen. Alles bis dahin ist halt das Rechenzentrum am Ende des Tages für verantwortlich. Das ist dann, ja, also auch dort, wenn wir da mal zur Tür rein sind, wird der Ausweis kontrolliert von einem Menschen, der da sitzt und eben auch eine Liste hat und weiß, wer berechtigt ist, an unsere Serverschränke zu dürfen und wer nicht. Das heißt, die kriegen spezielle Karten in die entsprechenden Räume und jemand, der halt nicht auf der Liste steht, dass der halt irgendwie an unserem Schrank auch dürfte oder in diesen Raum dürfte, der kann auch überhaupt keinen Zugriff dazu bekommen. Und das wird über zwei unterschiedliche Schleusen auch abgefangen. Die Schleusen sind alle nur mit einer Codekarte, die immer im Rechenzentrum bleibt. Sobald die das Gelände verlässt, wird diese Codekarte entwertet. Und diese Karte ist halt mit einem persönlichen Code auch verschlüsselt. Das heißt, man biebt ganz klassisch an die Tür, gibt seinen PIN ein und dann geht die Schleusentür auf. In der Schleuse wird dann via Kamerasystem geprüft, was hast du dabei? Das heißt, wie groß ist der? Es gibt einen bestimmten Punkt, auf den kannst du dich stellen. Deine Tasche ist in der Ecke zu stellen. Hat den Hintergrund, damit du nicht einfach Server mitnimmst. Oder irgendwelche gefährlichen Gegenstände oder große Sachen mit ins Rechenzentrum reinbringst. Dass das dann immer, wenn du sowas hast, also auch wenn wir neue Server mit reinnehmen wollen, müssen wir immer mit einem Sicherheitspersonal sprechen und das Sicherheitspersonal dann auch dafür instruieren, dass wir die Sachen da halt mit reinnehmen wollen. Das Gleiche auch wieder raus.
Ja,
das macht irgendwie Sinn, oder? Dass man halt nicht einfach nur Sachen mitnimmt. Wenn das halt unberechtigt ist.
Nichts mit reinbringt und nichts mit rausnimmt, ja. Ja, irgendwie habe ich da diesen, war das ein Mission Impossible Film? Ich weiß es gar nicht.
Ja, ich glaube.
Wo der unten durch so eine Gangkontrolle durch muss und von Kameras beobachtet wird, wie er läuft und mit biometrischen Scans und so weiter, wo man immer gedacht hat, naja, also ist halt ein Film und doch ein bisschen übertrieben, aber wenn du das so beschreibst, naja, ganz so weit weg ist es wahrscheinlich gar nicht mehr. Wenn du da wirklich auch schon eben deine speziellen Auswertungs- oder Analysemöglichkeiten hast, vielleicht, weiß ich nicht, ob es sowas wie Gewichtsmessungen oder Wagen gibt, wo dann auch dein Eingangsgewicht, ja, und Ausgangsgewicht wieder überprüft wird. Da klingt schon sehr.
Da hat jedes Rechenzentrum wieder sein eigenes Konzept, ne? Also diese Wagenschleusen gibt es auch. Hat man auch schon ein paar Mal gesehen, teilweise auch leider dann sehr fehleranfällig gewesen. Vielleicht hat man sich deswegen hier dagegen entschieden. Bei uns gibt es aber zum Beispiel auch die biometrischen Venenscanner. Das heißt, es wird dann genau geprüft, ob ich wirklich derjenige bin, der ich ausgebe zu sein, weil am Anfang beim Onboarding-Prozess wurde der Venenscan initialisiert, damit das dann auch wirklich immer wieder die gleiche Person ist. Ohne dies kommst du dann gar nicht mehr weiter. Und das Ganze wird zweimal abgefragt. Einmal als zentraler Schleusenzugang ins Rechenzentrumsgebäude und dann als zweites in den spezifischen Raum. Das Rechenzentrum ist also hier in unterschiedliche Räume eingeteilt mit unterschiedlichen Brandabschnitten. Und da kann auch nicht jeder in jeder Raum auf jeder Etage rein, sondern immer nur da, wo halt eben auch berechtigt ist, reinzugehen. Wir haben da zusätzlich unser REC, das Schloss. Es gibt bei REC leider auch Standardschlösser. Leute, die viel im Rechenzentrum unterwegs sind, haben irgendwann einen Schlüsselbund und haben zu jedem REC-Typ irgendwie den Standardschlüssel. Wir haben bei uns dann eben auch das Ganze einmal umgestellt auf ein Individualschloss. Also auch das ist nicht natürlich unknackbar, aber es macht die Hürde ein kleines bisschen höher, weil du nicht einfach den Schlüssel dabei hast, damit auch jemand da nicht einfach so an unser REC, wo die Server drinstehen, dran kann. In der Regel, der ganze Raum ist auch immer videoüberwacht und kontrolliert. Das heißt, selbst wenn kann man da... Ah nee, Moment, da nicht. Es gibt Rechenzentren, wo die REC-Räume auch überwacht sind, da jetzt explizit nicht. Das ist dann auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Und die Konzepte hängen dann auch damit zusammen, wie die Zertifizierungen sind, was man anstrebt, was für Kunden man eben dort auch beherbergen möchte. Manche haben es vielleicht ein bisschen leichter, dafür sind sie vielleicht ein bisschen günstiger. Wofür sie natürlich dann auch komplett verantwortlich sind, sind halt Klimatisierung. Das heißt, die Wärmekontrolle im Rechenzentrum, im Gebäude für die Server, dass da halt genug kalte Luft zur Verfügung gestellt wird. Strom ist noch ein riesengroßes Thema. Dass du redundante Stromanschlüsse hast, dass dann dort auch das regelmäßig gewartet wird, dass bei Stromschwankungen nichts passiert oder bei Stromausfällen gar im Ort oder eben auch am Standort, dass du gewisse Notfallvorkehrungen hast. Wir haben den Luxus von Mindcubes, die Zusicherung zu bekommen, dass wir 100% Strom- und Klimaverfügbarkeit haben. Oft hört man hier so Zahlen 99,998 oder so. Also tatsächlich, man versucht hier das Maximum an Ausfallsicherheit zu gewähren. Ja, weil damit steht und fällt halt das Ganze. Wenn unsere Server nicht mehr laufen, funktionieren natürlich auch die Seiten unserer Kunden nicht mehr. Die Anwendungen. Ja, das ist also das.
Das ist so das Verschiedensrecht. Ihr versprecht ja eine, ich weiß nicht, ob ihr 100% versprecht oder zusichert, aber ihr müsst ja dann nicht nur für den einen, sondern für alle, die bei euch aufgeschaltet haben, müsst ihr euch dann drum kümmern, dass das dann funktioniert. Und von daher ist es ja dann auch nochmal besonders wichtig, gerade für euch, dass euer Dienstleister da dann auch alles 100%
sauber stellen
kann. Ja.
Sehr sauber und gut arbeitet. Wir haben uns das Rechenzentrum und auch andere vorher genau angeschaut, gerade weil wir auch Berührungspunkte damit hatten aus unserer beruflichen Karriere. Wir hatten immer schon, also sowohl meine Geschäftspartner als auch ich, immer schon mit Rechenzentren zu tun und mit Rechenzentrumskunden. Und uns war dann relativ schnell auch klar, worauf wir als Unternehmen Wert legen möchten und wo wir dann eben auch sehen möchten, dass das dann auch funktioniert. Das heißt, für uns steht es auch jedes Mal wieder neu. Unsere Verträge sind relativ kurz auf dem Prüfstand, weil sich so Sachen natürlich auch mit, es gibt immer wieder Personen, die für Prozesse verantwortlich sind. Das heißt, es kann auch immer wieder zu Ausfällen oder Thematiken kommen, aufgrund von menschlichem Versagen, selbst im Rechenzentrum. Und deswegen prüft man das eigentlich sehr regelmäßig und guckt halt, stimmt noch alles, sind noch alle Prozesse in Ordnung, funktioniert noch alles, so wie wir uns das vorstellen. Auch ein Rechenzentrum wird älter, das ist auch ein Thema. Das heißt, Klimaleistungen können nachlassen oder Geräte können vielleicht älter werden. Und da ist halt auch eine regelmäßige Wartung und sowas ist auch immer sehr, sehr wichtig. Oder du brauchst einen Rechenzentrumsbetreiber, der sich auch um diese Sachen regelmäßig kümmert. Das heißt, wenn du keine Wartungsankündigung von deinem Rechenzentrum bekommst, solltest du das Ganze mal hinterfragen, ob die sich dann auch um die ganze Infrastruktur so kümmern, wie sie das eigentlich sollten.
Das mit dem Stromausfall muss ja wahrscheinlich auch regelmäßig getestet werden, um wirklich dann auch sicherzustellen, dass die Backup-Systeme funktionieren. Ja, okay. Und warum hat das jetzt, weil du gesagt hast, es ist speziell darauf verzichtet worden, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Videoüberwachung in den REC-Räumen. Hat das ein bisschen was mit dem Datenschutz dann zu tun, dass man eben, oder anders gefragt, beziehungsweise geht das noch mit in die Frage rein, was macht man an so einem REC überhaupt, dass da Kameras, dass man nichts ausbaut oder beschädigt, okay, aber was könnte der Vorteil sein, keine Kameras einzusetzen?
Also A, weil die Räume hier sehr abgeschottet sind und man sowieso am Eingang und Ausgang registriert, wer reingeht, wer rausgeht und was man so dabei hat. Also ich glaube, das ist sowieso schon einer der Punkte, dass man sich das vielleicht einfach auch gespart hat, um präziser monitoren zu können. Das heißt, wenn du dir jetzt ein Security-Personal vorstellst, ist ja auch einfacher zu überprüfen, wer geht rein, wer geht raus hat sich irgendwas irgendwie an der Stelle verändert, was er halt mitnimmt oder nicht, durch diese Videokontrolle, die automatisch passiert, ob da jemand jetzt Server mitgenommen hat oder nicht, ist das leichter zu überwachen, als wenn du jetzt jede REC-Reihe, jeden REC-Gang, jede irgendwie so auf einem riesengroßen Monitorbildschirm dann irgendwie alle Feeds beobachten musst, um zu gucken, was da los ist. Thema Datenschutz könnte tatsächlich einer der Gründe sein, zu sagen, naja gut, es ist jedem selbst überlassen, was er dann in diesen Bereichen halt irgendwie auch macht an seinen Schränken, die ja quasi gemietet haben. Aber auch hier sind einfach unterschiedliche Konzepte gefahren worden. Also manche, die das sehr feingranular prüfen und andere, die das dann gar nicht so, die einfach darauf vertrauen, dass sie am Eingang und Ausgang das wirklich gut checken und prüfen, was da passiert. Und dann ist es fast egal, was drin am Rack passiert. Am Ende ist nämlich dann auch wieder jeder Rackbesitzer für die Überwachung an seinen Systemen verantwortlich. Das heißt, wir würden schon mitbekommen, wenn irgendjemand an unseren Systemen ist, ohne dass wir das autorisiert haben oder da gerade selber irgendwas machen, und können dann relativ schnell reagieren und das Rechenzentrum anrufen und fragen, was da los ist.
Es ging mir jetzt nicht zwangsläufig darum, dass das live mit überwacht wird, um zu gucken, okay, wer greift jetzt hier gerade auf welches Rack zu oder versucht irgendwie was, sondern eher, dass man halt als Aufzeichnung, ne, also Beweismittel so im Nachgang dann da noch eine Aufzeichnung hat. Zum Beispiel, ich kenne es, wir haben auch einen Rechenzentrumskunden, wo wir die Videoüberwachung, die Alarmanlage entsprechend betreuen und gebaut haben. Und da ist es so, klar, in dem Reckraum, der ist recht groß, oder die Räume sind recht groß. Da hängen zwar ein paar Kameras drin, aber du kannst nicht alle einzelnen Recks sehen, dass du ein paar, ja, nicht alle. Aber da ist schon in den Räumen halt mit drin. Deswegen hatte ich jetzt ja gerade nochmal nachgefragt. Und
da ich denke, halt da wird das Schleusungskonzept vielleicht auch einfach ein anderes sein.
Ja, und da ist es halt auch so, dass es nicht live irgendwo aufgeschaltet ist, sondern da geht es halt wirklich darum, Aufzeichnungen, und wenn irgendwo mal was vorfällt, dass man das dann eben nochmal nachvollziehen kann. Das ist dann da in dem Fall der Hintergrund.
Ja, so kenne ich es auch relativ häufig, dass da dann halt auch irgendwas ist. Aber ja, es kann oft auch ein Datenschutzthema sein. Auf der anderen Seite, wenn sonst überall auch Kameras hängen, müssen wir jetzt mal in dem Kontext nochmal genauer nachfragen. Was man in bestimmten Fällen manchmal macht, ist, dass man halt noch in den Racks auch Kameras hat. Dass man sagt, okay, sobald die Schranktür eben auch geöffnet wird, dass man da eben auch ein Bild oder ein Foto oder ein Video von dem macht, was halt in diesem Rack dann passiert. Das könnte man, hat man auch schon, wenn es Leuten wirklich besonders wichtig ist, dass dann jemand dran geht, oder dass man das noch feingranularer auch mitbekommt. Das kann man auch über verschiedene Sachen machen, zum Beispiel, oder einfach nur Magnetkontakt an der Tür, der dann Alarm auslöst, ne? Also das sind dann Sachen.
Wir haben ja schon drüber gesprochen.
Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, was man da alles machen könnte. Da gibt's dann, das ist dann wirklich davon abhängig, was speichere ich da für Daten? Was habe ich für Schutzkriterien dahinter? Es ist immer auch eine Abwägung des Preises und des Aufwandes. Also wie groß ist der Aufwand, den ich betreibe? Das muss ich natürlich, spiegelt sich immer wieder auch im Preis des Endkunden wider. Das heißt, ein Rechenzentrum mit besonders hohen Schutzmaßnahmen ist teurer. Vor allem ist der Aufwand, dann dort im Rechenzentrum auch was zu machen, deutlich höher, weil es deutlich länger dauert, bis du dann an dem Schrank bist. Und es kann halt sein, dass dann noch andere Mechanismen greifen müssen, bevor ich dann wirklich da auch bin, für Wartung oder sonst was. Also das dauert dann einfach alles länger, und ja, wie es halt sonst überall auch ist, was länger dauert, kostet am Ende des Tages irgendwo mehr Geld. Es muss auch wieder reinkommen. Und das schlägt sich dann im Preis der Dienstleistung des Endkunden am Ende nie wieder. Deswegen muss man gut abwägen, wie hoch ist das Schutzniveau, was man haben möchte, was sind die Kunden, die ich habe, und das dann immer auch ein bisschen mit anzupassen.
Ich wollte vorhin schon mal kurz fragen, weißt du, wie lang es dauert, bis du, also zwischen, du bist auf dem Parkplatz angekommen und stehst an deinem Rack, ist das, wie lange dauert das, bis du durch diese ganzen Mechanismen da durch bist?
Also bei uns geht's relativ gut, da bist du sicherlich in 20, 25 Minuten fertig, stehst da, wenn alles glatt läuft. Kannst du vielleicht auch ein bisschen schneller gehen. Manchmal, ne, hakt die Technik. Ne, manchmal klappt das mit der Schleuse nicht so ganz. Die Schleusentüren sind zum Beispiel auch sehr langsam. Ne, die eine Tür geht sehr langsam auf, dann stellt sich rein, dann geht sie langsam wieder zu, dann musst du dich autorisieren, dann geht die auf der anderen Seite wieder langsam auf. Ne, das dauert schon so seine Zeit. Auch wenn man jetzt mit 2, 3 Leuten zum Beispiel unterwegs ist, dauert es noch ein bisschen länger, als wenn man alleine ist. Ich sag mal so 15 bis 25 Minuten kannst du schon brauchen. Und es gibt andere Rechenzentrumsbetreiber in Frankfurt, da brauchst du auch mal gut eine Stunde. Bis der Registrierungsprozess und sowas, da hängt es dann meistens schon an der Anmeldung. Das dauert dann manchmal sehr lange, bis der Anmeldeprozess durch ist und also auch Zeit, mit denen du dann halt rechnen musst.
Aber auch noch ganz kurz zurück zum Anmeldeprozess. Ich wollte dann da immer nicht zwischenfragen. Du hast von deiner Karte erzählt, die im Rechenzentrum bleibt. Ich spare mir jetzt mal die technische Frage, wie das realisiert wird, dass die gelöscht wird, sobald du rausgehst. Das würde mich zwar interessieren, aber das machen wir mal wann anders. Aber also du hast deine eigene Karte und die liegt aber immer im Rechenzentrum und dafür hast du dann auch deinen eigenen PIN. Das heißt, du meldest dich an und bekommst dann deine Karte zugewiesen, beziehungsweise ausgehändigt und mit der und deinem PIN meldest du dich dann an, beziehungsweise gehst dann damit weiter durch.
Das ist einer der möglichen Prozessschritte, genau. Also da so ist es momentan geregelt, wo wir sind. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wo man zum Beispiel einfach nur mit festgewiesenen Schlüsseln oder so arbeitet oder so Chips, so RFID-Chips, die dann einfach für einen programmiert sind, an die man irgendwie, die man von der Ferne aus freischalten und programmieren kann. Sowas geht zum Beispiel auch, dass du komplett autark irgendwie bist. Oder eben auch, dass jedes Mal eine andere Karte genommen wird, die einfach nur überschrieben wird, wie beim Hotel. Ja, gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, die Sachen zu realisieren.
Ja, naja, es ist schon interessant mit diesen verschiedenen Sicherheitslayern, ne? Geht ja los mit dem Zaun, wie du gesagt hast, dann musst du dich, du kommst gar nicht selber rein, du musst angemeldet werden, beziehungsweise reingelassen werden, dann musst du angemeldet werden, bekommst dann deine Zutrittskarten überall, wahrscheinlich schon, wenn du auf dem Parkplatz fährst, ist schon Kamera überwacht. Zaun nehme ich mal an, was man so aus Frankfurt kennt, auch mit NATO-Draht drauf und so weiter.
Dann mindestens 2,20 hoch oder so, ne? Ja.
Da kannst selbst du nicht mehr drüber gucken.
In der Regel nicht, ne.
Ja, muss dazu sagen, Tobias ist recht groß. Ja. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Ja. Ah ja, das ist aber, ja, aus Sicht von Sicherheitstechnik schon auch interessant, weil da wirklich sehr viele Systeme zusammenkommen, dass verschiedene Konzepte auch dann kombiniert werden. Ja. Und eben.
Ja, man versucht halt, diesen Prozess auch so resilient wie möglich zu gestalten. Ja, dass so wenig Fehler passieren können, dass nicht zufällig irgendjemand einfach irgendwo ans Reck geht. Weil am Ende des Tages ist es für uns auch der Tag auch, wenn jemand unsere Festplatten aus dem Server rauszieht, gar nicht mal wegen der Daten, die da drauf sind, sondern einfach, weil die Festplatten und die Daten dann weg sind. Also nicht, dass jemand da wirklich was mit dran anfangen könnte, aber am Ende des Tages ist das halt einer der größeren Schäden, die passieren können, dass wenn unsere Daten da weg sind oder die Platten, ne, bis dann neue da sind und sowas, das wäre etwas. Und da gibt es aber auch eine Etikette in der IT-Branche, also jeder, der sich innerhalb dieser Rechenzentren bewegt, da wird auch gar nichts, also ist mir jetzt
laut keine
Fassung. Wird gar nichts, ja, es wird auch gar nichts erst probiert oder so, ne? Also es ist halt.
Warum auch, ne? Also
am Ende kann man damit eh nichts anfangen und man schadet nur anderen. So, von daher, der Fall ist relativ eindeutig, was es halt gibt. Was viele auch größere Anbieter oder Leute, die sehr viele Rack-Kapazitäten brauchen, entweder mieten sie sich einen ganzen Raum, so dann wissen sie genau, dass nur sie halt irgendwie Zugriff darauf haben. Oder man kann auch innerhalb des Raums dann nur zugänglich ist für Leute, die Zugang zu diesem Käfig bekommen. Ja, das heißt, dann stehen die ganzen Rack-Reihen und sowas nochmal komplett abgeschirmt in ihrem eigenen Bereich, also so Sachen gibt es auch. Wir haben uns halt für die individuelle Rackschlösser entschieden als zusätzliches Hemmnis. Ja, so gibt es halt unterschiedlichste Stufen und Abstufungen, die auch zertifizierungstechnisch und nach außen andere Hintergründe haben können.
Super spannend. Vielen Dank für den Einblick. Kriegt man ja doch so gut wie gar nicht, dass man mal in Rechtssendung einschnuppern kann. Von daher vielen Dank.
Ja, Touris sind da nicht so gerne gesehen.
Ich weiß von, wie gesagt, dem Rechenzentrum, was wir da betreuen, was die Sicherheitstechnik angeht, da gibt es dann auch hin und wieder mal von Kunden, die dann ihre Audits machen und dann wollen die dann auch alles Sachen immer gucken und dann laufen die mit da durch und lassen sich alles zeigen und auch bei, wenn sie Daten da aufschalten wollen, dann müssen sie natürlich auch alles erstmal vorher begutachten, was denn so die Sicherheitsrichtlinien und Regularien und so weiter sind. Und ja, aber ansonsten kommt man da wahrscheinlich nicht rein. Von daher, vielen Dank für den Einblick. War sehr spannend.
Gerne wieder.
Doch auch überraschend, wie in Anführungsstrichen Science-Fiction-mäßig das mittlerweile ist oder wie man es eben aus den Filmen kennt und denkt, ja, das ist schon ein bisschen übertrieben, aber offensichtlich nicht ganz so sehr, wie man denkt. Tobias, vielen Dank und ja, viel Erfolg
gerne.
Mit Foxlore und deinen Kunden.
Dankeschön, Dennis, wir hören uns.
Mach's gut, ciao.